Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Die NATO sucht einen Weg in die Zukunft.
Countries working together to develop capabilities which they could not develop alone.
Gemeinsam kann sich das Verteidigungsbündnis mehr leisten als jedes Land alleine, sagt Generalsekretär Rasmussen. Smart Defense heißt das Zauberwort der Zukunft. Dann, viele glauben, dass der Euro an den südeuropäischen Ländern zerbricht. Unser Experte sieht es genau umgekehrt.
Im Norden dagegen sagen sich viele Leute, uns geht's so gut, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Wir rühren uns keinen Jota. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe für die Währungsunion. Wenn ich sage Norden von Europa, dann ist die Schweiz davon ein wichtiger Teil.
Und Serbien mit einem Nationalisten als Präsident. Wir wollen wissen, ob Tomislav Nikolic seine Träume von Grossserbien tatsächlich ausgeträumt hat. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Hans Ineichen. In Chicago geht heute Abend der NATO-Gipfel zu Ende. Viel zu reden gibt da Afghanistan, der Streit um den Abzugstermin. Eigentlich will die NATO erst 2014 abziehen, Frankreich mit seinem neuen Präsidenten Hollande schon Ende dieses Jahres. Ich habe Fredrik Steiger in Chicago gefragt, was ist jetzt Sache in Sachen Afghanistan?
Es ist den übrigen NATO-Ländern nicht gelungen, François Hollande umzustimmen. Er ist fest entschlossen, seine, die französischen Kampftruppen, dieses Jahr schon abzuziehen. Die Frage ist jetzt nur noch, ob das logistisch zu schaffen ist. Danach wird Frankreich bloß noch Hilfe bei der Ausbildung leisten. Die übrigen NATO-Partner nehmen das hier in Chicago zerknirscht, kann man sagen, zur Kenntnis. Deutschland äußert gar offene Kritik, sagt, eigentlich gelte in der NATO das Prinzip gemeinsam rein, gemeinsam raus. Trotz des französischen Sonderwegs wollen die restlichen Partner des Bündnisses am 2014 als Stichdatum für den Afghanistan-Abzug festhalten.
Afghanistan ist das eine Thema am NATO-Gipfel. Wichtiger fast noch für die NATO, der Blick in die Zukunft in Zeiten knapper Kassen. Wie kann die NATO da ihre Aufgaben noch erfüllen?
Sie hat im Grunde genommen zwei Wege, die sie einschlagen kann. Entweder schrumpft die NATO, sie hat weniger Personal, sie nimmt künftig weniger Aufgaben wahr, hat auch weniger Kampfkraft, oder sie versucht aus weniger Geld mehr zu machen, denn dass weniger Geld zur Verfügung steht in Zukunft, das ist klar. Im Moment tragen die Vereinigten Staaten allein fast 70% der Kosten der NATO. Das werden sie in Zukunft nicht mehr tun können, auch nicht mehr tun wollen. Und auf der anderen Seite werden die Europäer da nicht einspringen, obschon das die Amerikaner hartnäckig einfordern. Also muss man die vorhandenen Mittel klüger investieren. Und das Zauberwort hier in Chicago heißt Smart Defense. Das heißt mehr Zusammenarbeit, weniger Doppelspurigkeiten und damit aus jedem einzelnen Euro oder Dollar mehr herausholen.
Soweit Fredrik Steiger. Wie die intelligente Verteidigung der 28 NATO-Länder genau funktionieren soll, mehr dazu später. Nach den Nachrichten mit Jonathan Fisch.
Bei einem Selbstmordanschlag in Jemen sind mehr als 90 Soldaten ums Leben gekommen. Der Täter zündete die Bombe während der Probe für eine Militärparade in der Hauptstadt Sanaa. Laut dem Verteidigungsministerium wurden außerdem fast 300 Personen verletzt. Der Verteidigungsminister selbst war zum Zeitpunkt der Explosion ebenfalls im Stadtzentrum. Er blieb gemäß Nachrichtenagenturen unverletzt. Zunächst bekannte sich niemand zum Anschlag. Die Behörden vermuten Al-Qaida hinter dem Terrorakt. In Ägypten sind rund 100 inhaftierte Aktivisten in einen Hungerstreik getreten. Sie waren Anfang Mai bei einer Demonstration von Sicherheitskräften festgenommen worden. Im Hinblick auf die Präsidentenwahlen in Ägypten wollen sich laut einer Sprecherin noch weitere Inhaftierte am Hungerstreik beteiligen. Die Wahlen beginnen am kommenden Mittwoch. Der Konflikt in Syrien hat erneut aufs Nachbarland Libanon übergegriffen. In der Nacht sind in der Hauptstadt Beirut bewaffnete Anhänger und Gegner des syrischen Aufstands aneinander geraten. Sie hätten sich stundenlang bekämpft, meldet die staatliche libanesische Nachrichtenagentur. Dabei seien zwei Personen umgekommen. In Russland hat Präsident Wladimir Putin seine Regierung zusammengestellt. Es kommt dabei zu keinen einschneidenden Veränderungen. Sergei Lavrov bleibt Außenminister und Anatoli Serdjukow Verteidigungsminister. Neu besetzt hat Putin den Posten des Wirtschaftsministers. Dieser befürwortet wie Putin das Konzept der staatlichen Lenkung. Ministerpräsident Dmitri Medvedev wird somit laut Experten Mühe haben damit, seine angekündigten Wirtschaftsreformen durchzusetzen. In einem Glückwunschschreiben an den neu gewählten Präsidenten Serbiens, Tomislav Nikolic, hat die EU auch Kritik geübt. Serbien müsse seine Kosovo-Politik ändern, schrieben der EU-Ratsvorsitzende Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident Barroso. Es geht darum, die Unabhängigkeit der ehemaligen serbischen Provinz anzuerkennen. Das Land müsse seinen Willen zu Kooperation und Versöhnung demonstrieren, heißt es im Schreiben weiter. Erst dann könnten die Beitrittsverhandlungen zur EU beginnen. Die burmesische Oppositionspolitikerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird im Juni in Oslo ihren Nobelvortrag halten, mit 21 Jahren Verspätung. Das bestätigte der Direktor des Nobelinstituts. Suu Kyi hatte den Friedensnobelpreis im Dezember 1991 erhalten. Allerdings konnte sie den Preis nicht entgegennehmen, weil die Militärregierung in Burma sie an der Ausreise hinderte. Seit Anfang April dieses Jahres, nach mehr als 2 Jahrzehnten unter Hausarrest, ist Suu Kyi wieder in der Politik aktiv. In Genf hat Bundesrat Alain Berset die 65. Versammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO eröffnet. Die WHO habe das Potenzial, das Leben der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, sagte Berset. Insbesondere in den Entwicklungsländern müssten die Gesundheitssysteme verbessert und für alle zugänglich werden. Die WHO zeigt sich zunehmend beunruhigt über die Ausbreitung von nicht übertragbaren Krankheiten, wie etwa Bluthochdruck, psychische Leiden oder Fettleibigkeit. Die Schweizer Aluminiumindustrie hat im vergangenen Jahr so viel produziert wie noch nie. Die rund 100 Alu-Unternehmen mit ihren 12.000 Angestellten hätten einen Umsatz von gegen 3 Milliarden Franken erwirtschaftet, teilt der Branchenverband mit. Wegen des starken Frankens bleibe unter dem Strich aber lediglich eine schwarze Null. Zudem seien Schweizer Produktionsstandorte zunehmend gefährdet, heißt es weiter. Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben, wählen eher linksliberal. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Zürich. Die Forscher analysierten unter anderem die eidgenössischen Wahlen 2011. Demnach war die SP mit 21% die beliebteste Partei, knapp gefolgt von der SVP mit 20%. Die Grünen erreichten mit 15% Platz 3. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.815 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.457 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu 1,2012 gehandelt und der Dollar zu 94,41 Rappen. Das Wetter. In der ganzen Schweiz ist es morgen wechselnd bewölkt. Am Morgen und gegen Abend fällt zeitweise Regen. Die Temperatur erreicht 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Die NATO will aus jedem Dollar mehr machen. Oder wie funktioniert Smart Defense? Serbien, ein Nationalist, wird Präsident. Wer ist Tomislav Nikolic?
Politisch ist er ein Mensch, der seine Ansichten öfters geändert hat.
Weiter dann Jemen. Ein Selbstmordanschlag tötet rund 100 Menschen und verletzt die Stabilität der Regierung. Ägypten. Eigentlich ist keiner der Präsidentschaftskandidaten wählbar, sagt der Publizist Ashraf Bayoumi.
First of all, I'm boycotting the elections of ours. It is a remaking of the regime.
Deshalb boykottiere er diese Farce. Wie kommt Europa aus dem wirtschaftlichen Tief, indem es den schon starken Norden weiter stärkt, sagt unser Gesprächspartner. Besuch in einem Schweizer Goldlager, da werden Daten gespeichert, denn die sind so gut wie Gold. Und Augenschein in einem Land, wo der Mittelstand immer grösser wird. Brasilien.
Strapazierte Staatskassen belasten also die Zukunft der NATO. Das Sparszenario beherrschte das Gipfeltreffen des Militärbündnisses in Chicago. Mit sogenannter Smart Defense, mit intelligenterer Verteidigung, will die NATO trotzdem schlagkräftig bleiben. Vor allem soll die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten effizienter werden. Denn diesbezüglich hat die NATO einigen Handlungsbedarf. Fredrik Steiger.
Die Zeiten üppiger Rüstungsetats sind vorüber. Die USA kürzen ihr Budget nach Jahren des Wachstums massiv zusammen. Und dass die Europäer einspringen, wie es die Amerikaner fordern, ist ausgeschlossen. Denn auch sie sind klamm. Also muss gespart werden. NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen.
We are in the process of streamlining our military command structure. We will reduce the number of headquarters from 11 to 7.
Es werden NATO-Kommandozentren abgebaut, Strukturen verschlankt, der Brüsseler Hauptsitz verkleinert und so Tausende von Stellen eingespart. Doch Kampfkraft und Einsatzbereitschaft soll das Bündnis nicht einbüßen, zumal man bereits im sehr begrenzten Krieg in Libyen feststellte, wie rasch vor allem die europäischen NATO-Streitkräfte an Grenzen stoßen. Rasmussen fordert deshalb:
An alliance that deals with the economic challenges of today and is prepared for the security challenges of the future.
Die Allianz müsse trotz der wirtschaftlichen Zwänge von heute die Sicherheit von morgen gewährleisten. Und zwar mit der jetzt in Chicago beschlossenen NATO-Strategie 2020. Konkret mehr Zusammenarbeit, mehr Aufgabenteilung, mehr Spezialisierung unter den 28 Mitgliedsländern. Oder kurz Smart Defense. Ein Beispiel dafür ist die ab sofort zumindest teilweise funktionsfähige NATO-Raketenabwehr, die in Chicago präsentiert wurde.
In our hypothetical scenario, one of the threat missiles is engaged and destroyed in space.
Die Abwehrraketen sollen feindliche Raketenangriffe parieren können. Solche befürchtet die NATO etwa aus Nordkorea oder dem Iran. Allein könnte sich kein Land jemals ein derart teures Vorhaben leisten. Schon die neue Kommandoinfrastruktur kostet über $1 Milliard. Von der Hardware, den Waffen also ganz zu schweigen.
It is an excellent example of the renewed culture of cooperation, which we call smart defense.
Rasmussen sieht den Raketenabwehrschirm als Beispiel für die neue Kultur der Zusammenarbeit. Ein anderes Beispiel: Statt dass sich die baltischen Staaten eigene Luftwaffen zulegen, wird ihr Luftraum in einem Rotationssystem von anderen Armeen geschützt. Dafür stellen die Balten Einsatztruppen am Boden, etwa in Afghanistan. Oder die NATO will sich jetzt gemeinsam 5 unbewaffnete Drohnen für die Bodenüberwachung zulegen. Außerdem gemeinsame Luftbetankungsflugzeuge bauen und ferngesteuerte Roboter entwickeln, die Sprengfallen aufspüren. All das wird unter Smart Defense verstanden oder, wie die Amerikaner auch sagen, more bang for the buck, mehr Effekt für jeden Dollar. NATO-Chef Rasmussen deutet aber bereits an, sinnvollerweise sollte man noch weitergehen.
An alliance is actually the best value for money you can imagine.
Ein Bündnis sei das beste Sparprogramm. Bloß müsste man das Sparpotenzial weiter nutzen. Noch immer haben viel zu viele Länder alles: Bodentruppen, Luftwaffe, Marine, Spezialkräfte. Noch immer entwickelt die NATO 4 verschiedene Kampfflugzeuge, mehrere U-Boot-Typen, diverse Panzer. Mit militärischer Effizienz hat das wenig zu tun. Jedoch viel mit dem Beharren auf nationaler Souveränität oder dem Schutz der nationalen Rüstungsindustrien. Sicherheitsexperte Jean-Pierre Molny von der französischen Denkfabrik IRIS.
Pour les petits pays, c'est beaucoup plus facile de partager entre eux leur souveraineté. Pour la France et le Royaume-Uni, c'est certainement plus difficile parce que
kleine Länder seien eher zur Kooperation bereit. Größere wie Frankreich oder Großbritannien zögerten allzu sehr. Fragt sich einfach, wie lange man sich Doppelspurigkeiten noch leisten kann. Auch Souveränität ist letztlich eine Frage des Preises.
Serbien erhält einen neuen Präsidenten, einen, der während vieler Jahre für ein Großserbien gekämpft hatte. Für dieses Ziel war Tomislav Nikolic in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gar als Freiwilliger in den Bürgerkrieg gegen Kroatien gezogen. Wer ist Tomislav Nikolic, dieser neue Präsident Serbiens? Das habe ich Dusan Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik gefragt.
Politisch ist er ein Mensch, der seine Ansichten öfters geändert hat. Er ist auch ein politisch unbeholfen agierender Mensch, wenn er im Ausland ist. Man bemerkt, dass die großen Zusammenhänge der internationalen Politik nicht sein Metier ist. Wo er sicher ist, ist, wenn er mit ziemlich groben, oft nationalpopulistischen Tönen die Zustände zu Hause und auch im ehemaligen Jugoslawien erklären soll.
Sie haben gesagt, dass Tomislav Nikolic viele politische Kehrtwenden gemacht habe. Dazu gehört auch, dass er sich mindestens verbal losgesagt hat von seinem Traum von Großserbien. Ist das eine glaubwürdige Abkehr?
Ich kann das nicht sagen, weil die Erfahrung, die man als Beobachter in Südosteuropa in den letzten 20 bis 30 Jahren gemacht hat, ist, dass zum Beispiel frühere Kommunisten, auch die aus dem Geheimdienstapparat gekommen sind, auf einmal Demokraten waren und an der Spitze ihrer Länder große Beiträge dazu geleistet haben, dass diese Länder schneller modernisiert und westernisiert werden. Andererseits haben wir auch rabiate Nationalisten gesehen, zum Beispiel der frühere kroatische Ministerpräsident Sanader, der sich sehr darum verdient hat, Kroatien näher an die Europäische Union zu bringen. Also das wäre unvorsichtig zu sagen, ja, diesen Mann glaube ich und den anderen Mann glaube ich nicht. Wichtig ist, dass die Institutionen und der Respekt vor dem Gesetz gestärkt werden.
Die EU hat den künftigen Präsidenten bereits aufgefordert, heute Nachmittag die Beziehungen zum Kosovo zu verbessern. Andernfalls liege ein EU-Beitritt nicht drin. Trauen Sie das Nikolic zu, eine Verbesserung der Beziehungen zu Kosovo?
Ich glaube niemanden, dass er in der Lage ist, die große Komplexität der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina, überhaupt das Kosovo-Problem in absehbarer Zeit, auf eine vernünftige Basis zu stellen. Da sind die Sachen zu weit gegangen, da ist sehr viel Weltpolitik dabei. Letztendlich ist Kosovo unabhängig geworden, weil es die Vereinigten Staaten von Amerika so gewollt haben. Und weitere Schritte sind davon abhängig, inwieweit Russland mitspielt, inwieweit die Europäische Union bereit ist, größere Anreize zu schaffen für alle Akteure in der Region, dass sie mehr auf Kooperation und weniger auf Konfrontation setzen. Je mehr aber die Glaubwürdigkeit eines baldigen EU-Beitritts für die einzelnen Staaten der Region abnimmt, desto mehr Freiräume haben nationalistische Populisten und auch eine Politik, die im Grunde nicht mit dem EU-Beitritt rechnet, sondern in der Region selbstständige Ziele verwirklichen möchte.
Weshalb eigentlich, Herr Relic, haben sich die Wählenden in Serbien für Nikolic, für den ehemaligen Nationalisten und Milosevic-Gefährten Nikolic entschieden?
Ich glaube, dass die Wähler sich an erster Stelle gegen Tadic entschieden haben. Tadic hat seine Niederlage eigentlich dort erfahren, wo er früher immer stark unterstützt wurde, zum Beispiel in Belgrad, also von den urbanen, liberalen, bürgerlichen Schichten. In der Breite der Bevölkerung ist die Enttäuschung über die wirtschaftliche Entwicklung natürlich gewaltig. Mit 24% Arbeitslosigkeit, mit einem stagnierenden oder fallenden Wirtschaftswachstum, mit einer nicht zu übersehenden Korruption und Bereicherung in Teilen der Wirtschaft und der Politik, sind Wahlen schwer zu gewinnen. Nichtsdestoweniger, was ausschlaggebend war, war die geringe Wahlbeteiligung, nämlich 46%. Und bei dieser geringen Wahlbeteiligung, charakteristischerweise, ist es so, dass rechtsstehende konservative Parteien immer ein disziplinierteres Wahlvolk haben als die bürgerlichen, als die liberalen Parteien.
Ziehen wir ein Fazit. Serbien hat sich für einen Mann entschieden, der seine politischen Wurzeln in der Milosevic-Diktatur hat. Was heißt das?
Ich glaube, dass, wenn es zu einer Kohabitation kommt, bei der die Regierung von der Demokratischen Partei und einigen anderen Parteien gestellt wird und wenn bei dieser Regierung die Nikolic-Partei nicht beteiligt wird, dass dann die Wahl von Nikolic zum Staatspräsident nicht allzu große Auswirkungen haben müsste. Wenn es nach der Verfassung geht, ist er für das Protokoll zuständig und der Ministerpräsident, der ist für die tatsächliche Politik zuständig.
So, Dusan Relic von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mitten in der jemenitischen Hauptstadt Sana'a hat ein Selbstmordattentäter rund 100 Menschen mit in den Tod gerissen. Der Attentäter reihte sich ein in die Hauptprobe für die Parade zum Nationalfeiertag von morgen und zündete den Sprengstoff. Es ist der schwerste Anschlag im Jemen seit dem Amtsantritt von Präsident Abd Rabo Mansur Hadi im Februar. Bisher hat sich niemand zum Anschlag bekannt. ARD-Mitarbeiter Peter Steffe.
Der Anschlag ereignete sich am Vormittag in unmittelbarer Nähe des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Sana'a. Dort hatten Soldaten, Jugendliche und Studenten begonnen, für die morgige Parade anlässlich des Nationalfeiertages zu üben. Morgen jährt sich zum 22. Mal der Jahrestag der Vereinigung von Nord- und Südjemen. Das Einstudieren endete im Blutbad. Der Selbstmordattentäter hatte es offenbar ohne Mühe geschafft, sich mit seinem Sprengstoffgürtel unter die Armeeeinheiten zu mischen, um dort die Bombe zu zünden. Er war offenbar niemandem aufgefallen, da er, wie die anderen Soldaten, ebenfalls eine Uniform trug. Während der jemenitische Verteidigungsminister und der Stabschef, die das Paradetraining beobachteten, bei dem Anschlag unverletzt blieben, riss die Bombe zahlreiche Menschen in den Tod. Nach Angaben von Ärzten soll es bis zu 100 Tote gegeben haben. Fast 300 Menschen seien verletzt worden, heißt es. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch völlig offen. Ebenso das Motiv. Von offizieller Seite hatte es geheißen, dass der Attentäter ein Armeeangehöriger gewesen sein soll. Ob möglicherweise radikale Islamisten für den Anschlag verantwortlich sind, die sich speziell im Süden des Landes immer wieder mit Regierungseinheiten blutige Gefechte liefern, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Erst am Wochenende hatten jemenitische Streitkräfte ihre Offensive gegen mutmaßliche Kämpfer des Terrornetzwerks Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel verstärkt. Dabei sollen mehr als 40 Menschen getötet worden sein. Nach Angaben von jemenitischen Stammesvertretern sei die Armee im Süden des Landes mit Luftangriffen und Artilleriebeschuss massiv gegen die Stellungen radikal-islamischer Extremisten vorgegangen. Mit dieser vor einer Woche begonnenen Offensive sollen Al-Qaida-Kämpfer aus den Städten Jar und Sinjibar in der Provinz Abyan vertrieben und die Region zurückerobert werden. Über 200 Menschen sollen bei den Kämpfen bislang den Tod gefunden haben, darunter angeblich auch viele Extremisten.
Sie hören Echo der Zeit, es ist 18 Uhr und gleich 23 Minuten. Weiter mit Ägypten. Sind es echte Wahlen oder ist es eine Farce? Über diese Frage wird unmittelbar vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl heiß debattiert. Die Zweifel, dass die Generäle nach der Wahl die Macht wirklich in zivile Hände abgeben, die sind groß. Mehr noch die Angst, dass es direkt ein Vertreter des alten Regimes auf den Präsidentenstuhl schaffen könnte. Andere fürchten die Wahl eines Islamisten. Irene Meyer hat mit zwei bekannten Persönlichkeiten gesprochen, mit der Politologin Manar al-Shurbagi und dem Wissenschaftler und Publizisten Ashraf Bayoumi.
Ashraf Bayoumi ist ein wortgewaltiger und temperamentvoller Ägypter, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hält. Der in Kairo bekannte politische Publizist ist ursprünglich Chemiker, Wissenschaftler und Universitätsprofessor. Unter Hosni Mubarak war er ein Dissident. Kritisch betrachtet er auch die postrevolutionäre Zeit in seinem Land und nun die Wahlen.
First of all, I'm boycotting the elections, a farce. It is a remaking of the regime. However,
an dieser Farce nehme ich nicht teil, sagt Bayoumi. Es sei nichts anderes als eine Neuauflage des alten Regimes, obwohl er einräume, dass es doch einige positive Veränderungen gegeben habe. Die Angst sei weg, viele Leute interessierten sich heute für Politik und seit der Revolution hätten sich einige Kräfte entlarvt, insbesondere die islamistischen Muslimbrüder. Was diese aufführten im Parlament sei selbstmörderisch, sagt Bayoumi, dessen Vater Mitbegründer der Muslimbruderschaft war. Der Sohn hat mit den Islamisten nichts am Hut. Er sagt, egal wer die Präsidentenwahlen gewinne, die entscheidende Rolle spielten auch hinterher die Generäle.
Oh no, no question about it. No question about it. Definitely. Regardless of,
keine Frage, das wird ein Militärregime bleiben, auch wenn sich die Armee wie versprochen physisch in ihre Baracken zurückziehe, ist Bayoumi überzeugt. Die Privilegien und den Einfluss der Armee sollen um jeden Preis geschützt werden. Ganz zentral seien und blieben da die wirtschaftlichen Interessen der Militärs.
It is the same regime in its essence, meaning economic policies are the
same. Da das Regime in seiner Substanz dasselbe bleibe, bedeutet dies auch die Fortführung der neoliberalen Wirtschaft, glaubt der Publizist. Somit werde sich nichts ändern am Millionenheer der Arbeitslosen in Ägypten. Wenn der neue Präsident aus dem alten Regime stamme, hätten die Militärs relativ leichtes Spiel, da er in ihrem Sinne agieren würde, sagt Bayoumi. Wäre aber ein Islamist gewählt, würden sie sich wohl ganz direkt wehren. Es gibt Gerüchte in Kairo, wonach der Militärrat vor oder während der Wahl in einer Erklärung eigenmächtig definieren wolle, welche Macht das Parlament, der Präsident und die Armee künftig hätten. Denn Ägypten hat noch immer keine neue Verfassung, die das alles festlegt. Die Kräfte des alten Systems würden auch in den kommenden 4 Jahren die Revolutionären in Schach halten, erwartet Bayoumi. Im besten Fall wäre es eine Art Übergangsphase geben, in der das eine oder andere Fenster geöffnet wäre.
Internally, less oppression, probably less oppression.
Die Repression nehme vermutlich etwas ab und der Raum für politische Aktivität könnte größer werden, aber alles in Grenzen, sagt Bayoumi. Die Kandidaten, die auf den Präsidentensessel aspirieren, hält er allesamt für unwählbar. Mohamed Mursi von den seiner Meinung nach opportunistischen Muslimbrüdern sowieso. Von Amr Moussa, dem ehemaligen Außenminister unter Mubarak, ganz zu schweigen.
Musa, he gave the green light for the occupation of Libya. Ahmed Shafi is part of the regime, very clearly.
Amr Moussa gab als Generalsekretär der Arabischen Liga grünes Licht für die Invasion in Libyen und Ahmed Shafi ist ein Mann des alten Regimes. Er war Mubaraks letzter Premier, sagt Bayoumi. Auch Abdelmonem Abdelfutuch, der sogenannte moderate Islamist, hinter dem sich teilweise liberale Revolutionäre bis radikale Salafisten sammeln, ist für Bayoumi der falsche Kandidat. Abdelfutuch ist ein anständiger Mann, kein Lügner, so Bayoumi, aber er mische Politik mit Religion und das sei nun mal gefährlich, das zeige jede historische Erfahrung. Das scharfe Urteil Bayoumis mag die Politologin Manar al-Shurbagi von der amerikanischen Universität in Kairo nicht teilen.
No, I think that it's going to be worse only if the old regime came back.
Ganz schlimm wäre es nur, wenn Vertreter des alten Regimes gewählt würden, sagt die Professorin. Jede andere Wahl, also auch die von Islamisten, bedeute, dass sich Ägypten verändert habe. Auch al-Shurbagi, die sehr aktiv an der Revolution teilnahm, ist keine begeisterte Anhängerin eines Islamisten auf dem Präsidentenstuhl. Doch eine andere Überlegung ist ihr wichtiger.
What Egypt needs at this specific, very sensitive moment is a president who.
In dieser heiklen Phase braucht es eine Persönlichkeit, die mit allen politischen Kräften zusammenarbeiten und einen Konsens erreichen könne, sagt die Politologin. Und das wäre vermutlich einzig Abdelfutuch, der moderate Islamist. Den Militärrat und seine Absichten schätzt al-Shurbagi ähnlich ein wie Ashraf Bayoumi, aber sie beurteilt die Kraft der Bürger als viel stärker. Jeder Präsident, egal welcher Richtung, stehe nach der Wahl unter genauer Beobachtung der Bürger und Aktivisten. Diese spürten nämlich mehr und mehr, was für sie auf dem Spiel stehe.
Since Egyptians, as you might have seen around the country, are very, very involved.
Sehen Sie, wie sehr die Leute engagiert und involviert sind in diesem Prozess, fragt Manar al-Shurbagi. Das sei ganz neu für Ägypten und sehr bedeutsam. Mit fremden Augen könne man das wohl nur schwer erkennen. Und fügt an, es seien dies die ersten Wahlen, bei denen das Resultat offen sei.
Und das war unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer in Kairo. Bis gegen 6:45 reden wir hier im Echo der Zeit über ein Rezept zur Linderung von Europas wirtschaftlicher Bäs, über eine Art Goldrausch in der Schweiz und über das Land, wo die Mittelschicht noch glücklich ist, in Brasilien. Am Mittwoch werden die EU-Staats- und Regierungschefs wieder einmal beschwören, was Europa seit Ausbruch der Krise abhanden kam. Das Wirtschaftswachstum. Man wird von Krediten für KMUs sprechen, von Infrastrukturprojekten, vielleicht sogar von einem Marshallplan für Südeuropa. Daniel Gross ist ein vielbeachteter Wirtschaftsexperte in Brüssel. Er hält wenig von all diesen Ideen. Wer Europa aus dem Euro helfen wolle, sagt er, der müsse nicht Südeuropa für Investitionen sorgen, sondern dort, wo Europa schon floriert, im Norden und auch in der Schweiz. Urs Bruderer hat in Brüssel mit dem Direktor des Thinktanks SEPS gesprochen.
Vielleicht ist Daniel Gross einfach schon zu lange in Brüssel, als dass er noch auf Sondergipfel wie den für Mittwoch angesagten hoffen könnte.
Das ist reine Gestikulation. Das ist der 3. oder 4. Wachstumsgipfel.
Vieles heute erinnert ihn an die Krise in den 90er Jahren. Auch damals habe Europa sparen müssen, sagt er, sei in die Rezession gerutscht und habe dann eine Wachstumsdebatte geführt. Warum? Weil Politiker diese Debatte lieben.
Wer ist gegen Wachstum? Niemand. Alle dafür.
Nur wollen die wenigsten seine Antwort hören auf die Frage, was man denn für Wachstum in wirtschaftlich schwachen Ländern tun kann. Eher wenig, sagt Gross. Infrastrukturprojekte für Südeuropa zum Beispiel. Keine neue Idee, sagt Gross. Machen wir ja schon seit 20 Jahren.
Mit dem Resultat, dass weite Teile des Südens von Europa heute eigentlich eine sehr gute Infrastruktur haben. Zumindest haben sie neue Flughäfen, Autobahnen, Züge, alles, was man bräuchte, um eine florierende Wirtschaft zu haben. Wenn es aber trotzdem nicht klappt, dann liegt es also nicht an der Infrastruktur, sondern an ganz anderen Dingen.
Wenn ich mehr ausgeben, dann wenigstens weniger sparen. Geht auch nicht, sagt Gross, weil die Finanzmärkte das Sparen verlangen.
Die Märkte verlangen es aus einem guten Grund. Diese Länder haben schon eine sehr große Schuldenlast. Wenn sie jetzt nicht anfangen zu sparen, wird diese Schuldenlast immer größer und am Ende dann unerträglich. Und deswegen gibt es zum Sparen auf der öffentlichen Ebene keine Alternative. Es ist nicht eine Wahl, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, weil es am Geld fehlt.
Gross verweist auf die baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen. Die haben noch schärfer gespart. In einem Jahr sind dort Wachstum und Einkommen viel stärker noch gefallen als etwa in Spanien oder Italien.
Aber dafür war die Krise nach einem Jahr wieder vorbei. Jetzt kann es wieder langsam bergauf gehen. Bei uns dagegen läuft die Krise immer noch weiter und verschärft sich, gerade weil wir beim Sparen sehr, sehr zögerlich sind.
Andere Ökonomen halten die Sparpolitik für gescheitert. Gross hält sie nach wie vor für unausweichlich. Und doch ist auch er nur halb zufrieden damit, wie sich Europa der Krise anpasst.
Im Süden bleibt den Ländern nichts anderes übrig, als sich anzupassen. Im Norden dagegen, insbesondere in Deutschland, sagen sich viele Leute, uns geht's so gut, das heißt, wir haben alles richtig gemacht. Wir rühren uns keinen Jota. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe für die Währungsunion.
Wenn die Staats- und Regierungschefs über Wachstum reden, über Infrastrukturprogramme und dergleichen so groß, dann sollten sie über Wachstum und Infrastruktur in Nordeuropa reden. Klingt merkwürdig. In Deutschland herrscht doch beinahe Vollbeschäftigung.
Das ist gerade das Problem, dass wir das Wachstum in den Ländern brauchen, die es von sich selbst gesehen sagen, haben wir schon genug. Aber wenn man es wirtschaftlich betrachtet, ist es dort notwendig, denn nur eine starke Nachfrage aus Deutschland, aber aus Ländern wie der Schweiz, also all den Ländern mit einem hohen Überschuss, über dem Süden helfen, mehr zu exportieren. Und dann könnte sich auch die Krise entschärfen.
Deutschland sollte zum Beispiel seine Dienstleistungsmärkte öffnen, sagt Gross. Spanischen Architekten oder italienischen Anwälten den Markteintritt vereinfachen. Und vor allem sollte Deutschland investieren in seine Infrastruktur, die es in den letzten Jahren vergleichsweise eher vernachlässigt hat. Kurz, mehr ausgeben, Nachfrage schaffen für ganz Europa und so seinen Teil dazu beitragen, dass Europa wirtschaftlich wieder ins Gleichgewicht kommt. Was für Deutschland gilt, gilt auch für die Niederlande oder Schweden und ganz besonders für die Schweiz.
Die Schweiz hat den Abbau und Ungleichgewicht in Europa auch sehr stark dadurch behindert, dass halt letztes Jahr die Schweizer Nationalbank mit fast 200 Milliarden Euro an den Markt gegangen ist und jetzt ihre Währung an den Euro gehängt hat.
Statt den Schweizer Franken über Nationalbankinterventionen künstlich tief zu halten, sollten auch die Schweizer mehr ausgeben, fordert Gross, und so Nachfrage schaffen. Denn wie Deutschland exportiert auch die Schweiz sehr viel mehr, als sie importiert, schreibt also einen sogenannten Leistungsbilanzüberschuss, im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftskraft sogar einen dreimal so großen wie Deutschland. Der Ökonom Daniel Gross hat darum kein Verständnis, wenn Schweizer sich über die sture Haltung Deutschlands in der Eurokrise wundern, ohne ihre eigene Haltung zu überdenken.
Der Schweizer Zahlungsbilanzüberschuss, der ist größer als das Defizit von Italien. Ja? Also wenn Italien sein Defizit abbauen möchte, dann muss ja irgendjemand anders für einen kleineren Überschuss haben. Ist die Schweiz dazu bereit?
Nordeuropa sollte also investieren und so Nachfrage schaffen und sich derzeit nicht vor Schulden fürchten. Aber den Ratschlägen des Ökonomen folgt derzeit nur halb Europa. Die südeuropäischen Krisenländer sparen unter dem Druck der Märkte. Aber niemand macht Druck auf Deutschland oder die Schweiz, ihre Ausgaben zu erhöhen. Darum rechnet Daniel Gross nicht damit, dass die Krise bald zu Ende geht.
Die Krise wird sich wohl eher noch verschärfen, wenn halt der Norden nicht seinen Part tut und es deswegen letztendlich kein Gleichgewicht gibt, bei dem der Süden einigermaßen florieren kann.
So, Daniel Gross in einem Beitrag von Urs Bruder. Immer mehr Firmen und Privatpersonen lagern ihre elektronischen Daten nicht mehr auf den eigenen Computern, sondern speichern sie in der Cloud, in der Datenwolke im Internet. Diese Wolke ist allerdings nicht irgendwo. Sie besteht in Wahrheit aus riesigen Datenzentren, die weltweit vernetzt sind. Rund ein Dutzend kommerzieller Zentren stehen derzeit in der Schweiz. Das Geschäft mit der Lagerung von elektronischen Daten boomt. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer hat eine der neuesten und größten Datenlagerstätten besucht.
Kanton Aargau in einem Industrie- und Gewerbequartier, unweit einer Hochspannungsleitung. Der grün-graue Bau gleicht einem mehrstöckigen Lagerhaus, ein schmuckloser Quader, mindestens 100 auf 100 Meter. Und doch ist irgendetwas anders als bei den anderen Gewerbebauten. Kein Firmenschild an der Außenwand, nur eine Plakette, Fotografieren verboten und ein Abgang, der zu einer Stahltür führt. Hinter der schweren Porte liegt der Empfangsbereich, er ist mit Panzerglas verschalt. Der Gast muss den Ausweis zeigen, eine von vielen Sicherheitsschleusen des Betriebs. Das Gebäude hat gerade mal ein Fenster im zentralen Kontrollraum. An der Wand ticken 6 Uhren. Sie zeigen 5 Weltzeiten an und die sogenannte Internetstandardzeit. Sie zeigen, dass der weltweite Datenstrom niemals stillsteht. Ein Teil dieses gewaltigen Stroms fließt über die riesigen Computer, die hier stehen. Und hier wird gespeichert, abgerufen, weitergeleitet. Die extrem stark gesicherte Anlage gehört der Internetfirma Green.ch. Ihr Chef ist Franz Grütter. Sicherheit sei oberstes Gebot, sagt er.
Ich vergleiche es oft mit Private Banking. Wir beherbergen hier nicht Geld und nicht Goldbarren, aber wir beherbergen die Daten unserer Kunden.
Die Schweiz kennt sich aus mit dem Beherbergen von sensiblen Gütern. Gerade bei ausländischen Kunden gelten die hiesigen Anbieter als ideale Partner. Rund ein Dutzend Schweizer und internationale Firmen bieten derzeit in der Schweiz sichere Datenspeicherung an. Franz Grütter gehört zu den Großen der Branche. Grütter stellt dabei nur die Infrastruktur zur Verfügung. Er sorgt für den Standplatz, die Kühlung, die Sicherheit und die Strom- und Datenleitungen. Die Computeranlagen bringen die Mieter selbst mit. Seine Kunden, darunter auch einer der weltweit führenden Computerhersteller, schätzen die klassischen Vorzüge der Schweiz.
Ich glaube, es sind wirklich die stabilen Verhältnisse, die das Land hier bietet, die Zuverlässigkeit der Leute, diese gute Infrastruktur, gibt ein Gesamtbild, das den Standort Schweiz für diese Unternehmungen sehr attraktiv macht.
Green.ch lagert Daten in einer Größenordnung von Petabytes. Das sind mehrere Millionen Mal so viel Daten, wie ein normaler Heimcomputer fasst. Das Gebäude ist quasi ein großer gekühlter Serverraum. Darin stehen dicht an dicht hohe Gestelle mit gewaltigen Speichermedien. Unzählige Lämpchen blinken und glühen, ein Gewirr von farbigen Kabeln verbindet die Computer. Die Anlage läuft rund um die Uhr. Die Computer verbrauchen ungefähr so viel Strom wie ein Dorf mit 500 Einwohnern. Firmenchef Franz Grütter bemüht sich darum, die riesigen Datenspeicher so umweltverträglich wie möglich zu betreiben. Mit einer neuen Gleichstromanlage will er ein Fünftel des Verbrauchs einsparen. Die Abwärme verkauft er an umliegende Betriebe. Ein Jahr nach der Eröffnung ist das Green.ch Datenlager praktisch ausgebucht. Mehrere Großfirmen mieteten gleich Flächen von der Größe eines mittleren Detailhändlers, also eines Denners oder Aldis. Grütter beschäftigt 50 Leute in dem Center, die dieses technisch betreuen, in Schuss halten und die Daten bewachen. Und er will weiter investieren. Für rund 100 Millionen Franken gleich 2 weitere derartige Datensicherheitsanlagen anbauen. Franz Grütter sieht für seine Branche vorderhand keine Grenzen.
Das Speichervolumen wächst jährlich 40-45% seit Jahren. Es ändert sich nichts daran. Im Gegenteil, ich meine, wenn ich schaue, was abgeht, wer kauft sich heute eine DVD im Laden? Man lädt sich den Film runter, man schaut bei YouTube, man ist im Facebook, man hört Musik, man schaut online übers Internet Fernsehen, man hört Radio übers Internet. Dieser Trend, der hört nicht auf.
Diesen Trend bestätigt auch eine Studie der Credit Suisse. Sie sagt den Datenzentren in der Schweiz über die nächsten 5 Jahre jährliche Wachstumszahlen im zweistelligen Bereich voraus.
Europa steckt in der Krise. Die Einkommen schrumpfen, die Arbeitslosigkeit erhöht sich. Vielerorts ist die traditionell starke Mittelschicht gefährdet. Vielen droht der soziale und wirtschaftliche Abstieg. In unserer Serie zur Mittelschicht schauen wir heute auf ein Land, wo das Gegenteil passiert, wo eine neue Mittelschicht am Entstehen ist. Brasilien. Seit 2003 haben etwa 20 Millionen Brasilianer die Armut hinter sich gelassen und sind zu Wohlstand gekommen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann hat eine Vertreterin dieser neuen Mittelschicht in Rio de Janeiro getroffen.
Andrea do Nascimento ist 40. Ihr schwarzes Kraushaar trägt sie kurz, darunter funkeln zwei große dunkle Augen. Eine attraktive Frau, freundlich und unkompliziert wie fast alle Brasilianer. Bom Sucesso heißt der Stadtteil von Rio, in dem Andrea lebt und arbeitet. Übersetzt heißt das so viel wie viel Erfolg oder gutes Gelingen. So ungewöhnlich der Quartiername, so ideal der Ort, um ein Aufsteiger-Ehepaar zu treffen. Roberto, der Mann, ist nur zur Begrüßung schnell da, das Wort überlässt er seiner Frau. Die eigene Autowerkstätte rufe. Sei er, der Chef, nicht da, so könne manches schieflaufen. Unter fünf Geschwistern sei sie die einzige Frau, beginnt Andrea. Dann läutet das Telefon.
Unica filha, né, mulher? Paris Água, bom dia.
Paris Água meldet sie sich. In der Stadt Paris war sie noch nie, überhaupt noch nie im Ausland. Paris heißt die Avenida, wo ihr Geschäft steht. Sie verkauft die großen blauen Trinkwasserbehälter, die in keinem modernen Büro mehr fehlen. Da bon, alles okay, verabschiedet sich Andrea am Telefon. Wir liefern in Kürze und kassieren in Bar.
Trabalho, né? Muito trabalho. Mais de 10 horas por dia também. Trabalha muito, muito mesmo. E depois ele tem uma oficina.
Arbeit, viel Arbeit. Im Wesentlichen bestehe ihr Leben aus Beschäftigung und Anstrengung. Ihr Mann und sie widmeten der Arbeit oft mehr als 10 Stunden am Tag. Roberto in der Werkstätte, sie im Wasserdepot. Ihr Mann habe dieses kleine Gebäude, eine alte Garage, neulich gekauft und mit dem Trinkwasservertrieb begonnen. Die Einrichtung ist spartanisch, ein Telefon, ein kleiner Schreibtisch, ein zweiter Klappstuhl und rundherum Berge von blauen Wasserflaschen. An einem heißen Sommertag verkaufe sie bis zu 700 davon, sagt Andrea.
Eu mais ou menos tiro uns 5 mil. Aí tem meu marido, que ele tem uma retirada também de uns 5 mil, né? Da empresa dele, mais ou menos uns 10 mil.
Roberto verdiene netto die 5.000 reais und sie selbst nochmals so viel. Mache also 10.000 reais, umgerechnet 5.000 Franken im Monat. In Brasilien ist das ein sehr gutes Familieneinkommen. Wohl verdienen Ärzte oder Juristen mehr. Aber für Leute ohne höhere Bildung ist es ein Traumeinkommen. Der gesetzliche Mindestlohn, für den immer noch Millionen von Brasilianern schuften müssen, liegt bei 350 Franken im Monat.
Ich acredito que seja classe média, né? Acredito que sim. Que seja classe média. Que a gente tenha assim condição de ter umas coisas melhores, né? Acho que é classe média.
Mit diesem Einkommen gehörten sie zur neuen Mittelschicht, ist sich Andrea sicher. Nicht immer war es so. Aufgewachsen ist sie in der Favela Maré, eines der größten und übelsten Armenviertel von Rio. Die wirtschaftliche Not zu Hause sei so groß gewesen, dass sie noch während der Sekundarschule zu arbeiten begonnen habe. Die Schulnoten dazu hätte sie wohl gehabt, aber studieren, daran habe sie gar nie denken können. Ein politischer Aufsteiger ist das Vorbild der neuen Mittelschicht, der ehemalige Staatspräsident Lula da Silva. Der Metallarbeiter habe mit seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik die Voraussetzungen geschaffen, dass sich für die einfachen Leute die Türen geöffnet hätten. Aber Dankbarkeit empfinde sie keine. Genau das sei doch die Aufgabe der Regierenden, eben allen Chancen zu eröffnen. Zu lange hätten Brasiliens Politiker nur für die Elite regiert. Der Sohn, 14, und die Tochter, 16-jährig, gingen auf eine Privatschule, erzählt Andrea. Marcela, das Mädchen, bereite sich auf die Matura vor, sie wolle studieren. Bildung, für sie sei das der Schlüssel schlechthin, damit ihre beiden Kinder es zu was brächten im Leben. Es gehe ja nicht nur ums Geld, sondern auch um die Stellung, die der Einzelne in der Gesellschaft habe. Ratschläge einer Frau, die in ihrer Jugend allerhand blaue Flecken davon getragen haben muss, auf der Haut wie in der Seele.
Eu penso sempre no futuro, o que que pode vir acontecer, o que que eu posso passar. De repente eu tô aqui, de repente eu perco tudo. Então a gente pensa.
Wie lange noch wächst die Wirtschaft? Wie lange noch steigen Einkommen und Wohlstand? Andrea fragt sich das regelmäßig, sie kennt andere Zeiten. Hohe Preise für Rohstoffe und mehr Kaufkraft sind die zwei Faktoren, die den brasilianischen Wirtschaftsboom ausgelöst haben. Kritiker warnen jedoch, dass das aktuelle Wachstum zu stark auf Konsumrausch und privater Verschuldung beruhe. Da entstehe eine Blase und die könne platzen, etwa wenn sich die Beschäftigungslage verschlechtern sollte. Andrea glaubt, ihre Familie käme auch mit weniger durch. Schließlich wisse sie, wie das gehe. Andrea und ihr Mann sind keine landestypischen Konsumenten. Die Brasilianer geben gern aus, was sie verdienen. Und reicht das nicht, dann auch auf Pump. Schulden haben Andrea und ihr Mann keine, obschon sich die Banken mit Kreditofferten richtig aufdrängen. Zum Mittelstand zu gehören, das ist das eine. Sich in dieser Schicht auf Dauer zu behaupten, etwas ganz anderes. Aufstehen um 4:45 in der Früh, sich erst gegen Mitternacht hinlegen, das ist der Preis. Bücher lesen, ins Kino gehen, zwischendurch auch mal faulenzen am Strand, all das gibt es nicht im Leben von Andrea und Roberto. Die Aufsteiger leben nach der Devise: Spare in der Zeit, so hast du in der Not.
Das war ein Bericht aus Brasilien von unserem Lateinamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.